Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 422. Ich begrüße Sie alle, die uns heute wieder zuhören wollen. Es wird bunt und es wird unterhaltsam und es gibt eine Menge Neuigkeiten.
Ich begrüße auch alle, die das Stöpfchen da im Ohr haben oder die den Lautsprecher benutzen. Und ich muss jetzt schon sagen, ich muss mich entschuldigen dafür, dass ich jetzt um diese Zeit wieder abhaue, nach Garmisch und ab in die Schweiz. Ich war 3 Jahre nicht mehr in Garmisch. Ich war 2 Jahre, im letzten Jahr noch in der Schweiz. Und ich komme erst im Juli wieder, will aber versuchen, ein bisschen was zu liefern hier an Informationen und an Neuigkeiten auf, was ich in der Schweiz so aufnehmen kann. Und gebe weiter an Heinz Schmitz.
Ja, hallo, herzlich willkommen. Ich freue mich, oder wir freuen uns, dass Sie da sind. Wir hoffen, dass es wieder interessant ist. Und ich möchte mal die Sendung anfangen mit einem Abschied. Denn wir müssen uns verabschieden. Wir verabschieden uns von Wer kennt wen? Das soziale Netzwerk, das 2006 mal gegründet wurde, also Oktober 2006, von Fabian Jäger und Patrick Ohler, das denn so um Ende 2007 schon 1 Million User hatte und seit Februar 2008 mehrheitlich im RTL gehört, beziehungsweise mit der ganz RTL Interactive gehört. Es war mal gedacht als deutsches Pendant zu Facebook, das ja auch in der Ecke 2004 rum gegründet wurde. Oder da kam ja auch StudiVZ als deutsches Netzwerk, das auch eher für Studenten gedacht war. Es kam 2005. Oder diese Profi-Portale Xing und LinkedIn, die um 2003 gegründet wurden. Die sind ja alle noch da. Selbst Second Life, das 2003 gegründet wurde, diese an sich Spieleplattform, die eine Zeit lang mal einen sehr großen Hype verursacht hat, wo alle Firmen meinten, sie müssten in Second Life vertreten sein. Das hat aber dann sehr schnell nachgelassen. Das lebt aber heute noch im kleineren Rahmen. Aber RTL hat gesagt, okay, wir hatten früher mal vor ein paar Jahren noch 160 Millionen Visits pro Monat. Aber im Januar 2014 waren es nur noch 14 Millionen. Und deswegen zieht man jetzt bei dem Medienriesen RTL den Stecker. Man kann bis zum 1. Juni noch seine Daten, die man da eventuell noch hat, mittels Exportfunktionen runterziehen. Und dann wird es abgeschaltet am 2. Juni. Also wir verabschieden uns von Wer kennt wen und wenden uns neuen interessanten Themen zu.
Was ist denn, Heinz, was ist denn mit WhatsApp? Da reden ja nun viele davon. Ja, WhatsApp ist verkauft worden.
Und läuft zunächst mal weiter, ist nach wie vor beliebt, jedenfalls bei denen, die ich so im Bekanntenkreis habe, die da sich mit rumschlagen. Die kümmern sich an sich gar nicht darum, dass es von Facebook gekauft wurde und dass damit zu rechnen ist, dass sich die Userbedingungen ändern. Denn Facebook hätte ja oder versucht ja bei allen Unternehmen, die es übernimmt, an die Daten ranzukommen. Denn das ist ja das wertvolle Gut eines IT-Unternehmens im 21. Jahrhundert. Aber es wird nach wie vor genutzt und es sind zwar ein paar Millionen abgehauen, aber bei den großen Zahlen fällt das kaum noch auf.
Ist dann ein WhatsApp-User ein ganz moderner User oder ist ein WhatsApp-User ein verlorener?
Weder das eine noch das andere. Ich kenne die also durch alle Generationen durch. Sie müssen ein Smartphone besitzen, es gibt die ja nur als App auf dem Smartphone. Und das sind Leute, die sich mitteilen wollen, die chatten wollen. Also das ist an sich, ist WhatsApp die Konkurrenz, ähnlich wie Twitter Twitter ist ja noch was anderes, ist ja eine Präsentationsplattform. Aber WhatsApp ist so eine Konkurrenz zu den SMS und das sehen ja auch die Betreiber, dass die SMS-Zahlen drastisch runtergehen zugunsten von WhatsApp.
Ja, SMS ist ja nun ein Goldesel gewesen, denn wenn ich mir überlege, was da für Preise genommen worden sind, dafür, dass ein paar Bit als Abfall quasi mit übertragen wurden, das tut manch einem weh, aber der hat ja nun auch ein Jahrzehnt oder länger in ziemlich dicken Speck- und Fettscharte gelebt mit seinen SMS-Kosten, die er da den Leuten abgeknöpft hat.
Ja, und MMS, das war ja noch toller.
Ja, aber weil wir gerade bei toll sind, ich habe da etwas gefunden, was mich wirklich begeistert hat. Ich kann mich erinnern, dass ich für den WDR Computer Club vor über 20 Jahren, wahrscheinlich ist schon fast 30 Jahre her, mal in Karlsruhe war und habe dort an den ersten Experimenten teilgenommen. Da wurde mit Nervenenden eine Unterarmprothese gesteuert. Da ging noch nicht viel. Man konnte gerade mal Prothese zwei Befehle geben, heben und senken. Und diese Entwicklung, die war damals, hat mich das begeistert. Und ich habe damals schon gewusst und ich habe mit einigen Wissenschaftlern sprechen können und die haben mir gesagt, ja, das wird so werden, dass wir irgendwann die Signale dekodieren können und damit steuern können. So, und nun scheint es soweit zu sein, denn es gibt eine bionische Prothese, die jetzt von den US-Behörden, die ja nun bekanntlichermaßen relativ streng sind, in dem medizinischen Bereich, nicht in anderen Bereichen, die diesen sogenannten Deka-Arm zugelassen haben. Und dieser Deka-Arm, der ist also so sensibel zu steuern mit ein bisschen Übung, dass man zum Beispiel eine Haustür, einen Schlüssel in ein Schloss stecken kann und aufschließen kann, dass man damit sich kämmen kann mit Kamm oder Bürste, dass man einen Reißverschluss auf- oder zuziehen kann. Also das ist schon eine wirklich unglaubliche Leistung, was da mittlerweile passiert ist. Dieses US-Unternehmen, was es entwickelt hat, dieses DK Research and Development, der Gründer, das ist der Dean Kamen, übrigens der Erfinder des Segways. Ja, man muss sich diese Verbindung vorstellen. Ich weiß auch nicht, wie er da drauf kam. Der hat also diese Armprothese mittlerweile so weit, dass er 10 verschiedene Bewegungen ausführen kann. Und die verfügt über 6 unterschiedliche Griffmuster. Gesteuert wird sie per Elektromyographie. EMG ist die Abkürzung dafür. Und der Arm wird also mit der Prothese verbunden, nahe an der Stelle, wo der Arm eben endet, wo die Prothese dran ist. Dort werden dann mit Elektroden diese elektrischen Ströme, die ja immer noch im Arm sind, erfasst. Das sind ja die, wenn wir uns vorstellen, dass wir eine Hand bewegen wollen, Finger bewegen, sonst was, die da entstehen und die dann unsere Muskeln im Grunde genommen reizen, sodass sich bei uns was bewegt. Und die werden in einem kleinen Computer ausgewertet und umgewandelt in Steuerbefehle für die Aktoren in der Prothese. So, die Prothese hat etwa das gleiche Gewicht wie ein menschlicher Arm und auch in der Form ist sie kaum zu unterscheiden. Und im Moment das Problem ist, obwohl man schon andere Versuche hat, dass man zurzeit nur eine solche Komplettprothese für Menschen herstellen kann, die den ganzen Arm verloren haben. Aber es soll wohl in 2 Jahren schon die nächste Stufe geben, dass man auch nur einen Unterarm oder eine Hand ersetzen kann. Also eine tolle Sache. Da kann man sehen, wie man Technik vernünftig einsetzen kann. Davon sollte es mehr geben.
Wolfgang, in diesem Arm laufen ja Programme ab. Sind ja programmiert. Mhm. Weißt du, wie Programmierer denken?
Oh je, das sage ich lieber nicht, Heinz. Ich habe mal Erfahrungen damit.
Vorwärts und rückwärts.
Oder wenn du beim Programmieren sitzt, was in dir vorgeht. Also die Wissenschaftler.
Ich kann dir das nachher mal erklären, aber das ist so abstrus, das glaubt dann auch keiner. Aber okay.
Also Wissenschaftler der Universität Passau haben sich des Problems mal angenommen. Die Frau Dr. Jeanette Siegmund und der Professor Dr. Sven Apel haben sich das mal bei einem Treffen ist sowas mal entstanden, die haben mit Neurobiologen zusammengesetzt. Was passiert, wenn ein Programmierer versucht, eine Programmiersprache zu verstehen oder ein Programm zu verstehen? Dazu haben die einen Versuch aufgebaut und haben Programmierer während ihrer Arbeit mit einem Magnetresonanztomographen beobachtet. Also das ist die Veränderung des Blutsauerstoffgehalts im Gehirn, das wurde daraus festgestellt. Und darauf können die, daraus können die ja zumindest denn Rückschlüsse ziehen, welche Hirnregionen wirklich aktiv sind. Und das Ergebnis war ganz, ganz erstaunlich. Mich jetzt jedenfalls unheimlich erstaunt. Und zwar beim Verstehen von Computerprogrammen sind dieselben Hirnregionen aktiv, die man auch beim Verstehen natürlicher Sprache braucht. Das hätte ich so nicht erwartet. Ich hatte eher gedacht, man hängt da in der Mathematikfraktion drin. Aber nein, das Lernen einer Programmiersprache ist dem Lernen einer Fremdsprache ähnlich. Das hat natürlich einige Konsequenzen, denn die Programmiersprachen, so wie sie entstanden sind, sind ja meist sehr mathematisch formuliert worden, irgendwann mal von sehr, sehr, sehr klugen Köpfen. Und die haben dann das niedergeschrieben oder sich das Werkzeug geschaffen, das sie brauchten, um dem Computer irgendetwas beizubringen. Aufgrund dieser Untersuchungen jetzt und wenn man das weiterdenkt, da sagt man, man könnte die Programmierer viel besser ausbilden, wenn man die Programmiersprachen und die Softwarewerkzeuge so entwickelt, dass sie den natürlichen Sprachen viel ähnlicher sind. Also nicht wie bei C mit den Klammern und dem I++ und sowas alles und ein Semikolon muss noch dahinter, sondern wenn man sowas klar wie eine Sprache formulieren könnte. Dann wäre eventuell auch gegeben, dass in Zukunft die Software fehlerfreier würde und dass die Wartungskosten für Software sinken. Denn Wartungskosten einer Software sind über die Lebenszeit betrachtet ungefähr 80% der Gesamtkosten eines Projektes. Also nicht die Programmierung ist teuer, sondern die Wartung hinterher. Und wenn die Programmierer bessere Werkzeuge hätten, könnten sie vielleicht auch besser programmieren oder es könnten noch mehr Leute rangeführt werden. Die Wissenschaftler sagen zum Beispiel, wenn wir andere Sprachen hätten, könnten wir eventuell auch Kinder schon früher hinführen. Oder wir haben ja leider in der Programmierbranche oder in der IT-Branche viel zu wenig weibliche Akteure. Die könnte man vielleicht auch damit dann eher begeistern. Dann gibt es noch
vielleicht andere. Könnte man, Heinz.
Ja.
Vielleicht könnte man auch den Know-how-Computer nochmal einführen, um Leute an den Computer ranzubringen. Denn ja, der ist gerade jetzt in Namibia, in Afrika, in Südafrika, ist der gerade aktuell und wird dort von den Schülern gemocht. Und die Schüler lernen dort Strukturen, wie man sich dem Computer nähert. Das könnte man vielleicht hier auch mal machen.
Ich nutze das bei den Vorlesungen auch, um die Studenten da so ein bisschen in die komplizierte Denkweise eines Programmierers ranzuführen. Aber immer nur kurz. Der Converity Scan Report ist eine seit 2006 ist mal geschaffene Institution. Die war ursprünglich vom US Department of Homeland Security eingeführt worden, um die Qualität von Software zu überprüfen. Also es ist im Prinzip eine Analyse-Software. Man schickt den Source Code dadurch und der sagt einem hinterher, wie gut die Software ist oder wo logisch zu erkennende Fehler sind. Jetzt bei der neuesten Untersuchung sind mehr als 1500 Softwareprojekte dadurch gejagt worden, davon 700 quelloffene C und C++ Projekte. Zum Beispiel, denn es war Linux dabei, FreeBSD, NetBSD oder LibreOffice. Interessant war, dass der Vergleich, also die Unternehmensprojekte, die kommerzielle Software, die man da durchgeschickt hat, die ist nicht aufgeführt worden. Man will die Unternehmen ja nicht in dem offiziellen Report nicht aufgeführt werden, will die Unternehmen ja nicht in Verlegenheit bringen. Aber interessant war, dass die Fehlerdichte, also ist so eine Maßzahl, die der Report liefert, die Fehlerdichte, also die Fehler pro 1000 Zeilen bei kommerziellen Programmen bei 0,72 liegt. Und bei quelloffenen Programmen liegt sie bei 0,59. Das heißt, mittlerweile ist es so, dass die Qualität der quelloffenen Programme von der Syntax her oder von der Programmiersauberkeit her viel höher liegt als die Programmiersauberkeit von proprietären Codes. Und das gilt für alle Klassen. Man hat also die Kategorien kleine 100.000 Zeilen, 100.000 bis 500.000 Zeilen, 500.000 bis 1 Million Zeilen oder Größe 1 Million Zeilen. Und man sagt Pi mal Daumen, ab einer Fehlerdichte von 1, also ein Fehler pro 1000 Zeilen, hat man eine ordentliche Qualität. Interessant ist, dass die Linux-Entwicklung zum Beispiel hatte eine Fehlerdichte von 0,61. Und das bei immerhin 8,5 Millionen Zeilen Code, die du, Wolfgang Rudolf, ja alle auswendig kennst, glaube ich, ne? Ja. Also ist hochinteressant. Dann gibt es ja noch eine Zahl, dass zum Beispiel die Programmierer von C und C++-Projekten in der Open-Source-Szene viel schneller ihre Fehler schließen als zum Beispiel Java-Entwickler. Nur 13% der identifizierten Fehler werden von Java-Entwicklern geschlossen, bei C++ sind es immerhin 46%. Und auch die Zeiten, das waren also bis vor einigen Jahren, 2008, waren es noch ca. 122 Tage, bis die Fehler reduziert worden. Heute sind es mittlerweile 6 Tage. Also sobald ein Fehlercode auftritt, gerade in der Open-Source-Szene, machen sich die Schaffer direkt dran, das zu verbessern, den Fehler auszumerzen und wie gesagt viel, viel schneller, als das die kommerziellen Programme tun. Und das ist ja auch ein Argument, warum wir immer auch bei unseren, gerade bei unseren TV-Sendungen, immer wieder auf Open-Source-Software hinweisen, die einen immer wieder begeistert, dass da eine Community Software pflegt und schafft, die der Professionellen mindestens ebenbürtig ist. Und jetzt haben wir auch den Beweis dafür, dass die auch intern qualitativ besser ist als kommerzielle Programme.
Und wenn die Fehler ausmerzen, dann sind das 6 Tage?
Das ist der durchschnittliche Wert, 6 Tage, bis die
reagieren. Ach so, du meinst die Anzahl. Ja, jetzt verstehe ich das. Ja. Ach
so. Ja, es ist super. Also diese Entwicklung ist schon toll. Man spürt das ja auch, dass manche Open-Source-Programme nun wirklich gut laufen und dass die auch über die Länge hinweg laufen. Manche Programme von anderen Entwicklern, die sind nach 2 Jahren, sind die nicht mehr zu gebrauchen. Ganz einfach, weil da irgendwo nicht gepflegt wurde. Und diese Open-Source-Projekte, die kann man eigentlich immer schön mitziehen mit neuen Modellen von Computern, da klappt das noch und so weiter und so weiter. Und da muss man wirklich sagen, Hut ab vor.
Naja, also mit dem Hut ab, Herr Back, da würde ich noch vorsichtig sein. Du solltest am besten einen Stahlhut aufsetzen, wenn du in die Schweiz fährst, ja? Vorsicht.
Hallo, warum das?
Ja, in der Schweiz bewerfen die Forscher Roboter. Und zwar mit Bällen, mit Hämmern, mit Flaschen, halb und ganz voll und so weiter. Hast du nichts davon gehört?
Ja. Ich bin kein Roboter.
Naja, gut, aber manchmal, je nachdem, wie du da stehst, vielleicht verwechselt dich der eine oder andere damit. Aber Bälle fangen für einen Roboterarm ist ja eigentlich kein großes Problem. Das hat ja DLR auch schon vorgeführt. Das geht ja, die können sogar zurückwerfen. Aber jetzt haben da die Schweizer von der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Lausanne einen KUKA-Roboter genommen, einen mit 3 Gelenken, mit 3 Fingern und einem Daumen, mit einem etwa 1,5 Meter langen Arm. So, und der ist ausgestattet mit bestimmten verschiedenen Algorithmen, damit er selbst lernen kann. Natürlich hat er einige Kameras. So, und dann haben sie sich hingestellt und bewerfen den Kerl mit Dingen, die nun gar nicht mal so einfach zu fangen sind. Ein Hammer zum Beispiel, der sich in der Luft dreht, das ist ja schon eine Herausforderung. Oder eine Flasche, die während des Fluges, wenn sie nur halb voll ist, ihren Schwerpunkt verändert. Das ist auch eine kräftige Geschichte. Aber mittlerweile geht es eben, dass man doch so Teilaspekte dessen, was der Mensch kann, auf die Maschine überträgt. Man lernt so langsam, wie man es machen kann. Nur, ob sie es wirklich vollständig verstehen, das weiß ich nicht. Denn es ist ja ein selbstlernendes System. Und was dieses System wie gelernt hat und dann gespeichert hat, das muss dann hinterher ausgewertet werden. Aber es ist schon erstaunlich, dass wir Technik herstellen können, die in der Lage ist, mit der Umwelt zu interagieren und selbst Erfahrungen zu sammeln und diese Erfahrung auf das eigene Verhalten aufzuprägen und dann eben fliegende Dinge auf unregelmäßigen Bahnen zu fangen.
Ich finde das schon toll. War das nicht so, dass wir da sehr frühzeitig da über neuronale Netze gesprochen haben im Computer Club 1. wo das noch nie einer irgendwo mal gehört hatte. Und dass diese neuronalen Netze jetzt so ein bisschen um sich greifen und Fähigkeiten entwickeln, die genau dorthin führen, die du eben gesagt hast, dass man da irgendwie einen Hammer erkennen kann durch das neuronale Netz, der kommt jetzt so und so geflogen.
So wie der Mensch das mit seinem Auge ruckzuck eventuell machen kann und dann nicht daneben greift. Und jetzt kann es letztendlich auch mit diesen Methoden die Elektronik, denn die scheint ja nun den Hammer so zu greifen, wie nichts kaputt machen kann.
Ja, aber von neuronalen Netzen habe ich nicht gesprochen und ich habe auch in den Veröffentlichungen der Eidgenossen nichts davon gelesen. Da haben sie nichts dazu geschrieben, wie sie dieses selbstlernende System aufgebaut haben.
Sie müssen doch das mit neuronalen Netz gemacht haben. Sonst klappt es doch nicht, oder? Kann man da was anderes machen?
Es gibt ja genügend Algorithmen, die in der Lage sind, Inputs zu verarbeiten und daraus Regeln zu erarbeiten.
Na gut. Jedenfalls ist es schon interessant, dass so etwas gemacht wird.
Ja. Ja.
Die Roboterforscherin Heather Knight, die sagt, Roboter werden dem Menschen immer ähnlich, aber wie menschlich dürfen die werden? Das ist eine Frage, die sie aufwirft. Sie schreibt gerade an der Carnegie Mellon Universität ihre Doktorarbeit darüber. Und sie sagt, wenn der Roboter mehr in unser Leben eintritt, ins alltägliche Leben, dann muss er auch irgendwann die sozialen Grundregeln beherrschen. Also er muss sich ordentlich benehmen, in Anführungszeichen gesagt. Das ist jetzt unabhängig von den technischen Fähigkeiten, die ja wirklich toll, hervorragend sind. Aber was ist denn wirklich, wenn wir einen Roboter im Haushalt haben, der Tisch abräumt, der spült, der putzt? Und wenn man sagt, geh mal zur Seite und der arbeitet einfach weiter, wie soll er dann reagieren?
Zur Seite gehen. Ja, der muss mit Messer und Gabel essen können, auf jeden Fall.
Also es wird Zeit, dass du in Urlaub fährst.
In Filmen kriegen die immer nur ein Ölkännchen.
Ja.
Ich habe noch eine ganz andere Kleinigkeit. So Roboter brauchen ja auch Speicher, um das alles zu speichern. Und die SanDisk haben jetzt eine 4 Terabyte SSD-Platte angekündigt. Ja, sie ist aber nicht fürs Laptop gedacht. Sie ist schon denn für das Rechenzentrum gedacht und speziell optimiert für leseintensive Anwendungen. Denn der Hersteller sagt, es gibt Streaming-Dienste, die also einmal beschrieben werden, nur Data Warehousing oder Video on Demand, also so Musik-Streaming-Dienste, die einmal bespielt werden und oft wieder ausgelesen werden. Dadurch lebt auch so eine SSD ja länger, wie wir wissen. Diese 19 Nanometer NAND-Flash-Speicher haben eine 6 Gigabit SAS-Schnittstelle und erlauben im sequentiellen Lesezugriff, also beim Streaming, 400 Megabyte pro Sekunde und sollen eine Ausfallsicherheit von 2,5 Millionen Stunden haben. Also optimal vorgesehen für den Einsatz im Rechenzentrum, für eben die Dienste, die Daten liefern müssen. Und im kommenden Jahr gibt es dann vielleicht auch die 8 Terabyte SSD. Und dann kannst du dir ja in dein Smartphone einbauen, lieber Wolfgang.
Och, ich würde die lieber in meinen Rechner einbauen, in mein Mutterbrett, was ich an die Wand genagelt habe, und die Festplatten dann ganz rausschmeißen da und keinen Arbeitsspeicher mehr haben, dass man das Ding einfach ausschalten kann und der Zustand bleibt erhalten und ich schalte ihn wieder ein und er macht da weiter, wo er aufgehört hat. Das wünsche ich mir immer noch.
Das ist theoretisch.
Kommst du denn mit 8 Terabyte aus?
Ich habe keinen von euch verstanden, weil ihr am Kanon begonnen habt.
Kommst du denn mit 8 Terabyte aus?
Mit 8 Terabyte, ob ich damit auskomme?
Ja.
Kommt drauf an, wofür, ja.
Knapp,
ja.
Ne?
Ja, knapp, ja. Ich habe eine Mitteilung bekommen von Google. Google hat einen Wettbewerb aufgerufen, gestartet und verspricht demjenigen, 1 Million US-Dollar zu zahlen, der einen preiswerten und kleinen und technisch stabilen Wechselrichter baut. Was ist denn ein Wechselrichter? Also, wenn wir gleich Strom haben und wollen den in Wechselstrom umwandeln, dann brauchen wir einen Wechselrichter. Die kleine englischsprachige Restbevölkerung auf der Welt sagt Inverter dazu. Aber Wechselrichter ist eigentlich für uns verständlicher, weil wir die Gleichspannung ja nicht invertieren, da brauchte ich nur Plus und Minus zu vertauschen. So, also, ein Wechselrichter. Jetzt habe ich mir gedacht, was will Google eigentlich damit erreichen? Schmeißen die Millionen raus? Na du gut, das ist kein Problem, die haben ja genug. Aber warum brauchen die einen Wechselrichter? Die haben Suchmaschinen und ähnlichen Kram da. Und wenn man dann mal ein bisschen tiefer gräbt, dann merkt man plötzlich und sieht plötzlich, dass Google ja vor einigen Jahren doch einige Solartechnikhersteller und Betreiber von Solaranlagen übernommen hat, gekauft hat, eingesagt hat. Das heißt, Solarzelle liefert Gleichstrom. Diesen Gleichstrom, wenn ich damit meine normalen Geräte betreiben will, muss ich Wechselstrom draus machen und den hochtransformieren und stabilisieren und den ganzen Quark, alles was dazugehört. Das heißt also, die haben in dieser Richtung irgendetwas vor. Scheinbar will Google auch in Ökologie einsteigen, in grüne Energie, in Sonnenenergie oder sonst was. Und ich bin mal gespannt, was der nächste Schritt ist, ob man dann irgendwann rausbekommt, was passiert. Es gibt ja noch eine Geschichte, dass Google ja auch diesen Drohnenhersteller, wie hieß der gleich? Hab's vergessen, gekauft hat. Sie wollen ja Drohnen mit Solarzellen mit Energie versorgen, dass sie also quasi ewig in der Luft bleiben können und die als Relais oder Sendestation verwenden, als Access Point für Gebiete, wo WLAN beziehungsweise wo Internetanschluss nicht da ist und das dann per WLAN machen. Also irgendwie so langsam puzzelt sich das da zusammen, dass die alles zusammenkaufen, was mit alternativen Energien und erneuerbaren Energien und sonst was zusammenhängt. Mal sehen. Ach so, ein Auto bauen sie auch.
Google betreibt ja auch sehr viele Rechenzentren, die sehr viel Energie fressen. Vielleicht ist das ein Zukunftsprojekt, die Kosten dafür zu senken.
Tja.
Ja, und Google will natürlich überall gewinnen und macht es auch sehr viel Blödsinn und unterstützt auch viele unsinnige Sachen. Aber irgendwann kommt da irgendwo raus, dass Google das Richtige wieder gemacht hat und dass wir alle sagen, Donnerwetter.
Donnerwetter. Donnerwetter müssen wir eigentlich auch bald wieder sagen, weil wir so langsam auf das Ende unserer Sendung zumarschieren. Und wie der Wolfgang Back am Anfang schon sagte, ist es für ihn die letzte vor seiner Sommerpause. Und Rentner dürfen ja länger Sommerpause machen als das gemeine Volk. Deswegen wird es wahrscheinlich auch etwas länger dauern. Mal sehen, wie viel er im Urlaub dazu beiträgt, mitproduziert. Und wenn nicht, ist es auch nicht schlimm, denn es soll ja Urlaub sein. Und wenn so ein Beitrag keinen Spaß macht, dann gehört er nicht zum Urlaub. Aber das musst du selbst entscheiden, Herr Back. Ich auf jeden Fall von meiner Seite.
Genau, ich werde mein Schweizer Nummernkonto besuchen gehen. Mal gucken.
Das ist doch gar nicht mehr da. Du hast doch Selbstanzeige erstattet schon wieder, oder?
Ja, klar.
Ja, dann wünsche ich dir einen wunderschönen Urlaub, gute Erholung, viele Grüße an deine Frau und gute Besserung und kommt gesund zurück.
Danke.
Ja, auch von mir wunderschönen Urlaub, erholt euch gut.
Ja, und ich werde mich melden.
Das ist eine Drohung, ich weiß. Ja, und dann schauen wir zuletzt nochmal in den Shop hinein. Und auch da gibt es einige Drohungen, denn wunderschöne T-Shirts jetzt für das warme Wetter, die brauchen wir alle, vor allen Dingen, wenn man im Urlaub fährt. Also, Daumen nach oben.
Hammer.
Zack, zack.
immer
zack, zack.
Ein Bild übrig behalten und?
Und zicke, zack.
Und tschüss, tschüss zusammen.
Und yes.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.